Herr Hirschbiegel, da ist ja wahnsinnig viel angelegt in diesem Charakter des Georg Elser. Einerseits ein Widerständler, der eben keine ja, monströsen Schulterklappen trägt. Elser war als einfacher Schreiner ein ja, Mann des Volkes, in Anführungszeichen. Dann die Herkunft aus einem Nest von der Schwäbischen Alb. Jemand, der das Erstarken des Nationalsozialismus in dörflicher Umgebung miterlebt hat. Dann der Umgang mit Elser in der Nachkriegszeit. Dieses ja fast schon Totschweigen in der deutschen Geschichtsschreibung. Das sind ja jetzt ganz viele Aspekte, ganz viele Facetten. Wie haben Sie die gewichtet und sortiert?
Ja, ich kenne Elser eigentlich als Menschen, als historische Figur, seit ich 15 bin. Und der Mann hat mich immer fasziniert. Auch deshalb, weil er bis zu einem bestimmten Punkt immer ein Rätsel war. Und ich diese eigenartigen Theorien, dass der eigentlich von den Nazis engagiert worden ist, das zu tun, um die Unverwundbarkeit Hitlers zu beweisen. Oder dann die andere hanebüchene Theorie war ja, dass er dann doch für ausländische Nachrichtendienste gearbeitet hätte mit deren Unterstützung. Ja, und das war einfach für mich beides nicht glaubwürdig. Und in den letzten Jahren hat man halt zusätzliche Informationen bekommen, die ein ganz anderes Bild von Elser zeichnen. Nämlich, das ist nämlich kein einfacher Mann. Ja, der hat zwar keine Schulbildung, keine akademische Ausbildung gehabt, aber es war ein sehr, sehr emotional intelligenter, sensibler Mann, der hochbegabt war, auch als Musiker, hat verschiedene Instrumente gespielt und war eben feinmechanisch extrem begabt und eben ein schwäbischer Tüftler gleichzeitig noch. Also das ist schon eine sehr komplexe Figur an sich. Und dass dann so einer geht und sagt im Jahr 39, im Jahr 38, das muss gestoppt werden. Ja, das ist fast hellsichtig, ne? Weil das Volk ist eigentlich in einem Taumel. Ja, die haben sich also in Mehrheit überreden lassen dazu, diese Leute zu wählen und sich einreden lassen, dass alles besser wird. Ja, und dass sie wieder wer sind, ein Herrenvolk, und haben gerade, also 39 dann, Polen in einem vierwöchigen Blitzfeldzug eingenommen. Ja, und einer sagt, das kann nicht sein. Ja, das ist bis heute faszinierend.
Elser hat man im Prinzip bis in die späten 60er Jahre hinein totgeschwiegen. Dann hat das Münchner Institut für Zeitgeschichte ja begonnen, sich dieser Figur historisch und biografisch zu nähern. Ja, und erst so 1990 hat man da völlig angefangen, mal die Rolle, die Herkunft, die Motivation zu erforschen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so elendlang gedauert hat?
Das ist ein peinlicher Zustand für die Elite und die Intelligenz unseres Volkes, dass letztlich der einzige echte Widerstandskämpfer der ersten Stunde ein Mann des Volkes war, der keinerlei politische Organisation im Rücken hat und auch keine politische Überzeugung, sondern aus sich heraus, wie ein Snowden heute sagt, das muss gestoppt werden. Nicht? Ich meine, es gibt ja eine Elite, die auch Meinung bildet und kontrolliert, das geht auch in die Kirche rein, der das nicht gefallen hat. Deswegen ist meine Hoffnung jetzt, dass Elser über den Film zuletzt jetzt die Anerkennung endlich erfährt und hoffentlich die Bewunderung, ja, für diese Tat, ja, auf die er eigentlich Jahrzehnte warten musste.
Lassen Sie uns mal über die filmische Umsetzung reden. Eigentlich, wenn man so diese Geschichte, diese historischen Ereignisse sich so anschaut, das hat ja fast schon Showdown-Qualitäten. Diese 13 Minuten, die da am Ende fehlen. Wie groß war denn die Verlockung, das just auf diesen Showdown hin zu zeichnen? Und ja, wenn Sie es schon verraten können oder wollen, sind Sie dieser Verlockung erlegen oder nicht?
Der Verlockung bin ich nicht erlegen. Wir beginnen mit dem Showdown und spulen dann quasi die Geschichte, was das Verhör angeht, von da an weiter und auch zu 50% zurück in die Vergangenheit, indem wir erzählen, stufenweise, wo der Georg Elser herkam, was der getan hat, als er jünger war und was dann schrittweise dazu geführt hat, dass er diesen Plan gefasst hat.
Sie flankieren den Georg Elser mit verschiedenen Figuren. Also da ist zum Beispiel, kommt vor, Arthur Nebe, der Chef der Reichskriminalpolizei. Der ist mit Burkhard Klausner besetzt, deswegen vermute ich mal keine kleine Rolle. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie diese Figur Elser mit anderen Charakteren arrondiert?
Ja, Klausner ist ein Schauspieler, der erstaunliche Facetten hat. Ja, ist eine sehr mächtige Erscheinung. Das Interessante an Arthur Nebe war, der war Kriminaler vom Scheitel bis zur Sohle, war strammer Nationalsozialist, auch ein alter Kämpfer, der war von der ersten Stunde dann dabei. Aber wie das halt ist bei Kriminalisten, irgendwann entwickeln sie dann eine persönliche Faszination auch für den Täter, den sie jagen. Das war mir wichtig. Andererseits gibt's den Gestapo Müller, ja, also den Chef der Gestapo, der gespielt wird von Johann von Bülow, der ein absoluter Pragmatiker war. Ja, ein kalter, präziser, pragmatischer Executor. Das ist wichtig, diese Figuren möglichst dreidimensional zu zeichnen, um zu verstehen, wie das System funktioniert hat.
So ein historischer Stoff ist ja einerseits sehr verlockend, sehr dankbar, einfach weil das ein Thema ist, das Menschen anspricht, Menschen interessiert. Die Faszinationskraft, aber auch das Interesse an solchen Figuren ist ja riesig groß. Auf der anderen Seite ist das auch eine Gefahr, wenn man sich so einer historischen Figur nähert, weil die ja auch festgeschrieben ist in der Geschichtsschreibung. Wie haben Sie sich als Regisseur in diesem Spannungsfeld bewegt, einerseits ja den historischen Befund zu respektieren, andererseits der Geschichte aber auch Raum und Schwingung zu lassen?
Ja, das ist die Verantwortung des Regisseurs, natürlich den Quellen zu folgen, aber ab einem bestimmten Punkt ist es natürlich immer die Interpretation des Künstlers. Es ist schon meine Farbe, es ist mein Film. Ich benutze halt alle möglichen Aspekte, äußerliche wie zutiefst innerliche, um die Figur so authentisch zu erzählen, wie es geht. Und dann gibt's halt das Prinzip, was jeder Schriftsteller kennt. Irgendwann beginnt man, seine Figuren zu verstehen und die sprechen mit einem. Und die korrigieren dann auch und sagen, nee, das wäre so nicht. Man spürt das dann. Das ist, ab einem bestimmten Punkt ist man da latent in der immateriellen Welt unterwegs. Wie jeder Maler, wie jeder Künstler, jeder Komponist, der findet. Ja, erfinden heißt ja finden, aufnehmen. Aus dem Äther, aus dem Gehirn, nicht? Aber eben massiv aus der immateriellen Welt.
Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie diesen Film bebildert? Sie haben ja mit dem Untergang bereits Erfahrung gesammelt, mit der filmografischen Wiedergabe dieser Epoche. Gab es da eine Entwicklung oder konnten Sie da auch was aufbauen?
Der Ansatz beim Untergang war der, dass ich eine Heutigkeit herstellen wollte. Ich wollte da keine Mottenbox wie bei der Großmutter erzeugen, in die man so reinschaut, so war das damals. Und das wollte ich eigentlich jetzt noch mehr steigern. Ja, es gibt dabei die elektronischen Kameras, die, wenn man sie richtig einsetzt, erstaunliche Möglichkeiten haben, noch etwas weiter zu gehen, so in Extrem. Gleichzeitig habe ich teilweise mit Neon geleuchtet und Farbkorrekturen über Licht vorgenommen, die eigentlich sehr heutig sind, sodass man das Gefühl hat, Teil dieser Figuren zu werden, Teil dieser Geschichte zu werden, ohne dass das so ein Modernitätsschick bekommt. Das ist halt, das ist eine dünne Linie, auf der man da wandelt. Und ich glaube, das ist uns